Was macht InfluencerInnen so erfolgreich? Selten sind es ja die tiefgründigen Inhalte. Also das gibt's auch und im Idealfall kommt das noch dazu. Aber tatsächlich ist es ja so, es überzeugen nicht immer die am meisten und bekommen auch die meisten Likes, Shares, Follower und lukrativen Werbeverträge und so weiter, die vielleicht objektiv von dem Thema die meiste Ahnung haben, sondern die, die Influencer-Rhetorik am besten beherrschen. Was das ist, welche rhetorischen Mechanismen am besten funktionieren und ob sich davon etwas für den nicht-influenzenden Alltag abschauen lässt, darum geht's in dieser Folge Lebendige Rhetorik. Gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Warum sind manche Influencer und Influencerinnen so viel erfolgreicher als andere? Also es gibt ja unglaublich viele Menschen, die heutzutage Inhalte ins Netz rotzen, sage ich jetzt mal ganz hart. Und manches davon hat unglaublich hohe Klickzahlen und andere sehr, sehr niedrige. Und die Qualität des Inhalts ist da ja nicht immer ausschlaggebend. Also manche machen auch sehr, sehr große Reichweite mit sehr aufwendigen Videos. Da habe ich irgendwann mal ein Video gesehen, wie jemand eine Hütte im Wald baut, ohne irgendein Werkzeug, ohne irgendein Material, nur aus dem, was die Person im Wald findet, baut sich selber Werkzeug, also nur mit einem Taschenmesser, glaube ich, und macht da Steine zu Werkzeugen und holzt ab und hebt aus und was weiß ich. Und da hat jemand also im Prozess über mehrere Monate immer mitgefilmt und daraus dann ein Video geschnitten. Und das bekommt dann weniger Aufrufe, als wenn jemand einfach nur zeigt, was er heute zum Frühstück hatte. Also, es geht anscheinend nicht immer um Inhalte und auch nicht immer darum, wie viel Aufwand betrieben wird, sondern offenbar gibt's bestimmte Wirkmechanismen, wie so oft im Leben, wie so oft in der Rhetorik, die auch beim Thema Influencing funktionieren. Vielleicht vorweg mal der Punkt. Influencer und Influencerinnen heißt ja immer, das ist ja so der Witz, was früher Modeblogger in Berlin war. So, ja, die arbeiten ja gar nicht wirklich und arbeitsscheu. Nee, ich glaube, wenn man sich so genau betrachtet, steckt da unglaublich viel Arbeit drin. Du musst dich mit dem Equipment auskennen, wie du den besten Kamerawinkel hinbekommst. Selbst hier für einen Podcast musst du dich ewig lang mit Mikrofon und Aufnahmetechnik hin und her überlegen und dann musst du entsprechende Hintergründe finden. Du, selbst wenn du irgendwelche Stories aus den USA, die da schon viral gingen, 1:1 kopierst, das ist manchmal ein bisschen nervig. Da sieht man bei Insta-Reels oder YouTube-Shorts dann irgendwie zum 7. Mal ein und dieselbe Geschichte. Gerade so Couple-Comedy ist so ein Ding, wo ich mich frage, warum? Ja, erst recht, wenn dann alle mehr oder minder dasselbe machen. Aber da steckt sehr, sehr viel Aufwand trotz allem drin. Da wird ja teilweise fast schon ein Drehbuch geschrieben und so weiter. Das heißt, so kleinreden sollte man es nicht. Aber es gibt Menschen, die betreiben all diesen Aufwand. Die kaufen sich das Equipment, bauen da alles auf, stecken da so viel Zeit und Mühe rein und haben einen Ertrag von nahezu null. So 3 Likes, 50 Leute, die es überhaupt geschaut haben. Und andere sind mit 3 Videos schon richtig viral, bekommen erste Werbeverträge und so weiter. Und natürlich gibt es da verschiedene Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Also bei der übertriebenen, ja, beim übertriebenen Interesse männlicher Internet-User haben es attraktive junge Frauen sehr einfach, da sehr schnell eine gewisse Followerschaft aufzubauen. Ob das die Leute sind, die man wirklich haben möchte, wieder eine andere Frage. Aber es funktioniert sehr schnell. Für andere Menschen ist es halt ein bisschen schwieriger. Trotzdem, wir sprechen heute über die Social-Media-Rhetorik, über Influencer-Rhetorik. Wenn du an deiner Rhetorik arbeiten möchtest, ob Influencer oder nicht, kontaktiere mich gerne lebendigerhetorik.de, 1:1 Rhetorik-Training, Gruppentraining und so weiter oder die Rhetorik-Sprechstunde, wenn du nur schnell ein paar Fragen hast zum Thema Rhetorik und Kommunikation, melde dich gerne, denn auch heute wirst du sehen in dieser Folge, es lässt sich im Bereich Rhetorik so unglaublich viel in relativ kurzer Zeit erreichen, was dich wirklich in dem Bereich, in dem du es schaffen möchtest, weiterbringt. Sei es im Business, sei es in Social Media, wo auch immer. Rhetorik macht oft den entscheidenden Unterschied. So, jetzt aber rein. Welche Punkte sind es, die Influencer-Rhetorik wirklich überzeugend machen? Erstens, Authentizität und zumindest vorgegaukelte Nähe. Das heißt, es wird gearbeitet mit persönlichen Ansprachen. Es gibt immer sowas wie, hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Also es wird nicht einfach irgendwas erzählt, so am besten noch mit Mahn. Man kann das so und so machen und wenn man jetzt diesen Braten zubereiten möchte, kann man dafür auch Pfeffer nehmen. Nein, hey, ich spreche dich direkt an, ich sage dir, was du für Rhetorik mitnehmen kannst. Als Influencer, Influencerin erzähle ich dir, wie du diesen Braten perfekt zubereiten kannst und spreche dich oder euch, das ist auch immer so ein bisschen Geschmackssache, direkt an. Das macht einen großen Unterschied. Zweitens, es läuft eigentlich fast immer über Storytelling. Und teilweise ist das enorm banales Storytelling. Wie ich schon sagte, manche Geschichten werden 1:1 geklaut und 8 Pärchen machen exakt den gleichen Gag. Super, aber trotzdem funktioniert's irgendwie. Das heißt, die Leute wollen Geschichten, dass man ihnen irgendwas erzählt. Hey Leute, ich hatte da neulich echt ein großes Problem, aber dann habe ich dank dieses Produkts oder dieses Lifehacks, den ich euch heute vorstelle, eine Lösung gefunden. Ja, gibt's auch so Influencer, die machen sowas wie, ich war so und so viele Jahre alt, als ich diesen Trick rausgefunden habe. Und schon bist du neugierig und denkst dir, hey, was für ein Trick. Oder wenn jemand dann sagt, hey Leute, heute bereiten wir Porridge zu, aber nicht einfach nur Porridge, sondern so, wie du es noch nie gegessen hast. Und ich erzähle dir erstmal, wie ich auf dieses Rezept gekommen bin. Ja, ich muss sagen, in Blogs nervt es mich schon ein bisschen, wenn ich erstmal 10 Minuten lesen muss, wie diese Person im Austauschjahr in Schottland echtes Porridge kennengelernt hat und was da sonst noch drumherum alles passiert ist, bis ich zum verdammten Rezept komme. Hey, ich möchte einen Link bitte direkt zum Rezept. Viele haben das inzwischen, aber wenn nicht, ist es echt unfassbar nervig. Und neben Storytelling eben wirklich das persönliche Leben zu erzählen und da irgendwas mit reinzupacken, eine Message, ein Produkt, was auch immer, ist auch ganz wichtig, so eine gewisse Unperfektheit als Strategie. Also ganz früher waren alle perfekt und toll. Das hat sich abgenutzt. Inzwischen ist unperfekt das neue Perfekt. Das heißt sowas wie, oh, ich bin gerade gar nicht geschminkt und trotzdem zeige ich euch jetzt bla bla bla. Oder hey, mir geht's gerade nicht so gut. Punkt, Punkt, Punkt. Und auch das erzeugt Aufmerksamkeit. Manchmal sogar viel mehr. Und das leitet schon ein bisschen über zum großen Punkt 2. Nämlich, wie schon eingangs ein bisschen angedeutet, es geht sehr, sehr selten um Fakten. Es geht in erster Linie um Emotionen. Um das, was Pathos in der Rhetorik ist. Ja, Aristoteles, diese Dreiteilung Logos, Pathos, Ethos. Und der Pathos wird ganz, ganz groß geschrieben. Das heißt, es wird alles gerne dramatisiert. Es wird so groß gemacht, dass die Leute einfach dranbleiben. So Clickbaiting, was man jetzt immer öfter hat. Ihr glaubt nicht, was mir gestern passiert ist. Das ist wirklich unfassbar. Ja, so eine richtige Dramatisierung oder so. Das war gestern wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Und dann kommt meistens eine furchtbar banale Geschichte. Aber du warst dumm genug, mal wieder dran zu bleiben. Ja, geht mir auch immer noch so. Ja, das heißt, das nutzt sich mit der Zeit ab, aber gar nicht so stark, wie es eigentlich sein sollte. Erstaunlich viele Menschen bleiben da drin immer noch hängen und warten auf den großen Clou, der dann oftmals halt nicht kommt. Das ist auch das, was mich bei Clickbait immer so stört. Da kommt eine große Schlagzeile und dann stellst du in der fest, irgendwie eine ganz banale Geschichte. Aber es schafft trotzdem erstmal Aufmerksamkeit. Die Hook, wie man es da auch nennt, der Haken, mit dem man dich an Land zieht. Der kann auch natürlich kommen über eine gewisse Exklusivität. So, hey, ihr, meine liebe Followerschaft, seid die Ersten, denen ich das erzähle. Oder nur für euch gibt's mit diesem Rabattcode, ja, jetzt eine Woche lang das und das günstiger. Oder hey, ich erzähle euch. So zum Beispiel KünstlerInnen, Bands machen das heute schon. Eine Vorpremiere oder so ein kleiner Ausschnitt, ein Teaser aus unserem neuen Musikvideo. Nur für euch, die ihr unseren Kanal abonniert habt, die ihr Follower auf irgendeiner Plattform seid. Nur für euch gibt's das heute schon, was morgen erst veröffentlicht wird. Auch das erzeugt so ein Haben-Wollen, Dabei-Sein-Wollen. Und drittens natürlich jede andere Form von Emotionalität, die dann hochgejatzt wird. Oftmals auch Begeisterung, Überraschung, Lachen. Da lachen sich Leute einfach nur scheckig. Ja, also gibt's auch so Leute, die erzählen einfach nur Witze. Und zwar richtig schlechte Witze. Aber die lachen sich selber total schlapp bei den Witzen, die sie erzählen. Und deswegen funktioniert's, weil die Leute es dann witzig finden, wenn da jemand schon halb vor Lachen am Boden liegt und einen richtig miesen Witz erzählt. Das heißt, der Witz selber ist furchtbar, aber über die Emotionalität ich schmeiß mich ganz ironisch weg, dass ich jetzt diesen schlechten Witz erzähle, funktioniert's irgendwie dann ja trotzdem. Oder Begeisterung. Du siehst jemanden, der total begeistert durchs Leben rennt und sagt, boah, ihr werdet es nicht glauben, was wir heute machen. Hey, ich nehme euch jetzt mit, das wird so cool. Wir gehen jetzt einkaufen im DM. Und du denkst dir so, Digga, ja, aber das wird dann so emotionalisiert. Und Begeisterung ist halt etwas, was ansteckt. Emotionen stecken an. Umso emotionaler der Mensch vor der Kamera ist, umso eher werden Emotionen auch geweckt bei den Menschen, die sich das Zeug später auf TikTok, Insta, YouTube und so weiter anschauen. Dazu gehört auch manchmal ein bisschen Schauspieltalent. Introvertierte Menschen schaffen es selten, nur von der Kamera so viel Emotion rüberzubringen. Muss man halt auch ein bisschen trainieren, wenn man das möchte. Aber es funktioniert erstaunlich gut, manchmal fast schon erschreckend, wie sehr ein einfach selbst total begeisterter Mensch andere Menschen mitreißt, sich dafür zu interessieren, für ein Thema, was sie sonst niemals interessiert hätte. Stichwort Hütte im Wald ohne Werkzeug bauen. Ja, der war jetzt nicht so total begeistert, aber irgendwie war so ein Setting, was mich trotzdem emotional abgeholt hat, wie dieser Survival-Mensch das einfach so rübergebracht hat. Ja, das war erstmal die Emotionalität, weil ganz ehrlich, ich habe nicht vor, eine Hütte ohne Werkzeug im Wald zu bauen. Nope. Nicht mein Ding. Ich gehe gern wandern und so weiter oder Trailrunning durch den Wald, aber nee, eine Hütte wochenlang baue ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Trotzdem hat mich diese Emotionalität, die da trotzdem drin gesteckt hat, abgeholt. Und dann schaut man sich ja doch Dinge an, die einen eigentlich überhaupt nicht interessieren. Damn. Und drittens, natürlich wird Verkaufspsychologie in der Sprache genutzt, vor allem auch der Call to Action, ja. Buch gleich jetzt, nutze gleich jetzt den Rabattcode. Hey, klickt jetzt auf ein Abo, aktiviert die Glocke und sonst was. Die Call to Actions haben die InfluencerInnen alle richtig gut drauf. Und dann natürlich auch der sogenannte Social Proof. Das heißt, so und so viele Leute haben es schon getestet. Hey Leute, ich bin auf ein Produkt aufmerksam geworden, das hat mir jemand empfohlen, bla bla bla. Und dann bringt ein Influencer den anderen mit ins Spiel. Und dann irgendwie ist der Social Proof natürlich stärker, weil ein Influencer, eine Influencerin mit 100.000 Followern empfiehlt ein Produkt und kriegt irgendwie automatisch von der Followerschaft 70, 80, paar hundert Likes, was auch immer. Dann wirkt das natürlich ganz anders. Deswegen investieren Firmen ja auch so viel in Influencer und Influencerinnen, weil sie sich davon eben diesen Social Proof gerade versprechen, der durch die gefühlte Nähe der Follower zu dem Celebrity in Anführungszeichen sehr viel höher ist als zum Beispiel zu David Beckham, der ein Parfüm bewirbt oder irgendeinem Schauspieler, der dieses oder jenes bewirbt, weil die sind halt doch so weit weg in Hollywood, so groß, während so diese ganzen Creator in den sozialen Medien gefühlt direkt in meinem Wohnzimmer sitzen und so hey du mäßig mit mir quatschen. Und deswegen verkauft sich da alles, selbst der größte Mist, einfach viel, viel leichter. Ja. Und wegen dieser Authentizität und den Emotionen, also Punkt 1 und 2, funktioniert 3, die Verkaufspsychologie nochmal viel, viel besser als sonst. Weil klar, kannst du auch ganz neutral die Argumente für dein Produkt, deine Dienstleistung darlegen und dann hinterher sagen, und jetzt kaufen Sie bitte, denn nur heute bekommen Sie 20% Rabatt. Und das kann auch funktionieren auf einer rationalen Ebene, aber niemals so stark wie diese Emotionalisierung, die zum Beispiel bei Creatern und Creatorinnen da stattfindet. Und natürlich wird auch da gerne mit Knappheit gearbeitet. Hey, die ersten 30 von euch, die das jetzt heute bestellen, bekommen von mir handsigniert was auch immer. Oder eben nur mit meinem Code bekommen jetzt die ersten 50 das und das. Ja, das sind so Strategien, mit denen da gearbeitet wird. Das heißt, Influencer und Influencerinnen beherrschen nicht nur die Technik und die nötigen Stellschrauben für große Reichweite auf Social Media, also um welche Uhrzeit postest du, wie ist dein Reel aufgebaut, dass es gleich in den ersten 2 Sekunden catcht und so weiter. Da scheitere ich noch ziemlich heftig dran, sondern sie wissen auch ganz genau, Rhetorik einzusetzen. Zum einen eine große Authentizität und Nähe zu erzeugen, zum anderen in erster Linie über Emotionen alles zu machen und Fakten, naja, kommen vielleicht mal vor, hoffentlich im besten Falle, aber gar nicht so oft. Und erstaunlicherweise, weil ja diese allgemeine Einschätzung von diesen Menschen so ist, also der Durchschnittsmensch glaubt, ein Influencer, eine Influencerin ist wirklich nur so zu faul zum Arbeiten und hat von nichts eine Ahnung, habe ich vorhin schon mal angesprochen, nee, da steckt viel Arbeit drin. Und erstaunlicherweise, die schauen sich das einfach voneinander ab, was funktioniert und was nicht, und beherrschen deshalb alle Verkaufsrhetorik, Verkaufspsychologie, Call to Action und so weiter, all diese Geschichten aus dem FF. Also die können das in der Form, das können manche Vertriebsprofis so gut nicht. Das heißt, von Influencern und Influencerinnen kannst du wirklich noch was lernen. Dinge, die sich auch abseits von Social Media nutzen lassen. Aber, das ist natürlich der andere Punkt, es wird oftmals übertrieben und man kopiert nicht nur Inhalte, sondern auch den Stil. Und spätestens da wird es eben schwierig mit den Themen Authentizität und Emotion. Es lässt sich nicht alles faken. Du kannst beim Storytelling dieselbe Geschichte, ich hatte vorhin eben das Beispiel Couple Comedy, dieselbe Geschichte wie das berühmte Pärchen machen. Aber hast du damit auch denselben Erfolg? Einige anscheinend schon, weil sie es gut rüberbringen. Andere eben nicht, weil dann die Authentizität fehlt und man das dann manchmal auch merkt. Und wenn du halt die Emotionen, selbst wenn du sie empfindest, nicht rüberbringen kannst, dann kommt es eben gerade durch die Kamera, gerade durch Social Media, gerade durch die knappe Ressource Zeit der Zuschauenden nicht an. Und dann kannst du den Punkt 3 mit der Verkaufspsychologie auch sparen. Also da muss man erstmal hinkommen, dass man so viele Follower und Followerinnen an sich bindet, so viele Abos bekommt und auch Interaktionen, dass es sich wirklich lohnt, richtig Verkaufsrhetorik damit reinzubringen. Und deswegen gerade diese Mischung macht Influencer-Rhetorik gar nicht so einfach, sondern da steckt schon einiges an Können in rhetorischer Hinsicht, in kommunikativer Hinsicht auch drin. Und deswegen achte mal drauf. Schau es dir mal an, wenn du es nicht nutzt, oder schau bewusst dahin, wenn du eh TikTok, Insta, YouTube und so weiter schaust, und achte mal bei den Menschen drauf, was sie an Mechanismen, die ich jetzt so angedeutet habe in dieser Folge, nutzen. Und dir wird auffallen, boah, da ist richtig viel da und es ist alles in der Hinsicht ähnlich, aber es geht eben darum, es mit der eigenen Persönlichkeit und dem eigenen Stil rüberzubringen. Und die, die wirklich erfolgreich sind, machen das eben besonders gut. Wenn du Feedback für mich hast, schreib mir gerne an feedback@rhetorikpodcast.de. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bei Bedarf lebendigerhetorik.de. Rhetoriktrainings, Coachings. Lass uns schauen, wie wir dich als Influencer, Influencerin oder auch im Businessbereich anderweitig rhetorisch voranbringen können. Ich freue mich drauf und bin immer top motiviert dazu.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.